Ihr wisst, dass ich im Moment über die Leitsätze für eine gute Gemeindekultur spreche. Wisst ihr noch, worüber ich gesprochen habe, was unser erster Leitsatz ist? Ich muss sie doch aushängen, glaube ich. Wir lieben Jesus. Das ist uns wichtig. Das ist mit einer DNA der Gemeinde. Wenn wir Jesus nicht lieben würden, dann würden wir als Gemeinde unseren Auftrag verlieren und unseren Wert verlieren. Wir lieben Jesus und wir haben darunter geschrieben, damit das Ganze auch greifbar wird. Wir ehren ihn damit mit allem, was wir tun und sagen. Ja, das ist uns wichtig. So, heute... Wir sind gute Gastgeber. Und wo kann man am besten eigentlich lernen, wie man guter Gastgeber ist? In Restaurants. Das sind ja eigentlich die typischen Gastgeber, ne? Genau. Wir waren vor einigen Jahren in Braunschweig bei einem Inder essen. Wir kamen in einen Raum, der relativ schlicht eingerichtet war und haben da dann Platz gesucht. Es war reichlich Platz da, es war keiner sonst da, außer uns. Es war so gut wie keine Tischdeko da. Und im Hintergrund lief indische Musik, für unsere Ohren ziemlich nervig. Nach kurzer Zeit kam die Bedienung, brachte die Speisekarte. Sie war nicht unbedingt unfreundlich, aber man hatte auch nicht unbedingt das Gefühl, dass man gerne gesehen war in diesem Laden. Das Essen, weswegen wir eigentlich gekommen waren, war unterdurchschnittlich. Und der Preis viel zu hoch. Unser Fazit hinterher, da gehen wir nie wieder hin. Was hat das, diese Erfahrung, mit uns als Gemeinde zu tun? Ich möchte lernen, guter Gastgeber zu sein. Und die Frage ist tatsächlich, sind wir gute Gastgeber? Und da war ich schon so drauf, da war ich schon mit diesem Gedanken immer wieder beschäftigt und habe auch da geguckt, so wenn wir irgendwo hingehen und jemand einlädt, also Gastgeber ist, kann ich da was von lernen? Da konnten wir nicht so viel lernen. Da konnten wir eher lernen, wie man es nicht macht. Wir haben uns 2017 als Gemeindeleitung ein Seminar angetan, CBI, braucht ihr jetzt nicht zu wissen, was das ist. Eine Schulung haben wir mitgemacht und im Rahmen dieser Schulung wurden wir genau auch mit dieser Frage konfrontiert, sind wir gute Gastgeber als Gemeinde? Und da haben wir festgestellt, nachdem da auch so einige Beispiele kamen und so weiter, dass da noch ziemlich viel Luft nach oben ist. Wir haben die Gottesdienste für uns gemacht. Wir wollten uns wohlfühlen. Die Lieder sollten uns gefallen. Und die Predigt sollte uns was sagen. Und wir waren die Ersten bei Kaffee und Kuchen. Natürlich durften auch Gäste kommen, ja. Aber wir haben uns nicht wirklich darum bemüht und um sie gekümmert. Und da mussten wir anfangen, unseren Blick zu verändern. Weil es geht doch nicht darum in der Gemeinde, es geht doch nicht darum, dass wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt, sondern es geht doch darum, Menschen einzuladen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Also mussten wir unseren Blick ändern und mal anfangen, aus der Sicht des Gastes zu schauen. Nicht mehr aus unserer Sicht, sondern aus Sicht des Gastes. Und dann... Wenn wir aus Sicht des Gastes schauen, dann verstehen wir, was ihm wichtig ist. Also versetz dich in die Lage eines Gastes, auch mal nur mal irgendwo eingeladen bist oder irgendwo essen gehst, versetz dich, dann bist du Gast und dann frag dich mal, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und das können wir gut übertragen, auch auf uns. Nachdem wir diesen Gedanken so eingepflanzt gekriegt haben, habe ich angefangen, immer wieder zu gucken. Ja, immer überall, wo wir sind, zu gucken, was sind gute Gastgeber. Und natürlich, habe ich ja eben schon gesagt, bei dem indischen Restaurant habe ich auch geguckt, man kann auch aus den Fehlern anderer lernen. Man muss nicht nur das Gute übernehmen, man kann auch das Schlechte sein lassen. Also von daher. So, und ich fange mal an, ein paar Punkte zu nennen, was einen guten Gastgeber ausmacht. Ein guter Gastgeber lädt seine Gäste ein. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder? Der Gast muss wissen, wo er eigentlich hinkommen muss. Also er lädt seine Gäste ein. Wenn du im Urlaub bist, und jetzt ist ja gerade Urlaubszeit, und willst irgendwo einen Gottesdienst besuchen am Urlaubsort, wo informierst du dich, wo Gottesdienste sind? Inzwischen mache ich das so. Vor 20, 30 Jahren hätte ich das anders gemacht, da hätte ich die Zeitung irgendwie gekauft oder sonst was. Inzwischen das Einfachste der Welt, du hast es da, Google, Gottesdienst, frag mich in Bayern, keine Ahnung, München, wo gibt es da Gottesdienste? Und dann zeigt dir Google 25 Gottesdienste in München. Und die 10, die das Internet noch nicht gefunden haben und keine Homepage haben, die findest du nicht. Weil die meisten Leute heute erkundigen sich tatsächlich im Internet nach den Gottesdiensten. Wisst ihr, wann wir angefangen haben, unsere Termine, wo wir sind und so weiter, im Gottesdienst, auf der Homepage zu veröffentlichen? 2018. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich war erschrocken. Ich habe mal nachgeguckt, ab wann wir überhaupt unsere Termine auf der Homepage hatten. Also, dass man nachgucken konnte, wo ist denn, wann ist denn Gottesdienst? 2018. Ja, aber wir haben sie inzwischen. Das ist schon mal ganz gut. Jedenfalls, es muss draufstehen und es muss bekannt sein. Und das ist leider, ich habe öfter mal geguckt, auch auf anderen Homepages. Es muss klar sein, wer wir sind. Was für ein Gottesdienst ist das eigentlich? Wer sind wir? Wann wir anfangen, wie lange es dauert und ganz wichtig, wo wir sind. Wir waren mal in Potsdam im Urlaub. Ja, wir haben die Homepage gefunden und dann war auf der Homepage eine Karte, aber da stand keine Adresse bei. Seitdem habe ich auf unserer Homepage das mal nachgeguckt. Es steht Adresse genau, natürlich auch wann wir anfangen und so weiter. Adresse und Wegbeschreibung. Wie komme ich da überhaupt hin? Wohl heute in Zeiten von Navi braucht man das nicht mehr unbedingt. Aber es gibt tatsächlich auch noch Leute, die möchten gerne auch eine Adresse. Und wenn sie Navi haben, dann müsste die Adresse eingeben. Deswegen, und das habe ich leider häufiger gefunden, dass das nicht der Fall ist. Ein guter Gastgeber lädt ein und dann muss ich wissen, wohin ich kommen muss. So, und dann ist er da, hat die Adresse gefunden. Und dann steht er vorm Haus. Und wo komme ich jetzt so rein? Wo ist jetzt der Gottesdienst? Wir waren mal was war das? In Bamberg, glaube ich, genau. Sind hingefahren, Gottesdienst fing um 10 Uhr an, weil wir waren, glaube ich, knapp da, weil wir erst noch einen Parkplatz suchen mussten und so weiter. Kamen dahin, standen vor diesem Haus, ein Bürogebäude, vierstöckig oder sonst was, standen nicht ein, nirgendwo dran, wo das war. Irgendwann haben wir uns getraut, mal die Tür aufzumachen, die war tatsächlich auf. Und dann haben wir Gesang gehört. Nach einer Viertelstunde im zweiten Stock haben wir den Gottesdienst gefunden. Da war nicht ein Hinweisschild und gar nichts. Das ist nicht gerade gästefreundlich. Ja, und wir denken nicht mehr darüber nach, weil wir gehen jeden Sonntag dahin und wir wissen, wo die Tür ist und wir wissen, dass das im zweiten Stock ist. Wir wissen auch, wo wir Parkplätze finden. Aber denk mal drüber nach. Wenn du das erste Mal da bist, findest du den Saal auch? Eine Gemeinde in England hat ihre Gemeindemitglieder gebeten, nicht mehr vor dem Gemeindehaus zu parken. Und die hatten einen ehemaligen Supermarkt gekauft. Und Supermärkte haben immer einen großen Parkplatz und die hatten einen großen Parkplatz. Aber der reichte nicht aus. Da war eine halbe Stunde vom Gottesdienst, war der Parkplatz voll. Und dann hat die Gemeindeleitung gesagt, bitte, liebe Mitglieder, sucht euch irgendwo einen Parkplatz in der Gegend drumherum und gebt den Gästen den Parkplatz. Wenn die kommen um 21:45 oder wann auch immer der Gottesdienst anfängt, dann kannst du nicht erwarten, dass die da in der Gegend rumfahren und noch einen Parkplatz suchen. Lass den Parkplatz für die Gäste frei. Kannst du mal überlegen, wo hast du jetzt heute geparkt? Ein guter Gastgeber denkt daran. Auch wenn du jemanden einlädst, wenn ich einen Prediger zum Beispiel einlade, dann kriegt er eine Wegbeschreibung und dann kriegt er auch gesagt, wo die Parkplätze sind. Dass er nicht erst suchen muss, dass er nicht erst mal, ach, wo ist denn das eigentlich und wo sind da Parkplätze, habe ich schon oft genug machen müssen, wenn ich irgendwo anders war. Gut. Inzwischen begrüßen wir unsere Gottesdienstbesucher auch vorne an der Tür. Und die Erstbesucher bekommen ein Gastgeschenk. Ich weiß, dass das ganz früher schon mal gewesen ist, das haben wir dann irgendwann mal sein lassen und dann hatten wir auch keinen Begrüßungsdienst mehr. Ich bin sehr dankbar, dass wir das jetzt haben, dass da vorne schon jemand steht. Gerade hier ist das so wichtig, ne? Wenn du nicht gleich siehst, du kommst in den Saal rein und da ist der Gottesdienst, da brauchst du jemanden, der dir auch sagen kann, da hinten geht's rein. Ja? Und herzlich willkommen. Schon dann, das ist doch, du fühlst dich willkommen. Wenn du in einen Gottesdienst kommst und am Ende wieder gehst, ohne dass dich jemand angesprochen hat, dann fühlst du dich nicht unbedingt willkommen. Wir haben das schon ein paar Mal erlebt. Wir kommen ja nicht so häufig in einen Gottesdienst, meistens sind wir hier. Und natürlich, wenn du heimisch bist, dann begrüßen dich alle, weil die kennen dich, ne? Und als Pastor sowieso. Ja, aber wenn du irgendwo anders hinkommst, und du kennst keinen und es spricht dich nicht einer an. Ganz ehrlich, überleg dir mal, wenn du fremd bist und nicht Christ bist, wie lange bleibst du in diesem Gottesdienst? Und gehst du da jemals nochmal wieder hin? Das ist so wie bei dem indischen Restaurant. Wenn du schlechte Erfahrungen machst, dann gehst du da nie wieder hin. Das ist bei uns nicht mehr so. Und da bin ich wirklich, wirklich sehr dankbar drüber. Ich weiß, wir können da sicherlich noch das eine oder andere besser machen, aber ich bin so dankbar, dass das bei uns nicht mehr ist. Und das kriegen wir auch gespiegelt von unseren Gästen, die immer wieder sagen, wir sind herzlich begrüßt worden. Es ist, wir sind nicht einfach nur so reingekommen und keiner hat uns gesehen. Das finde ich richtig gut. Da sind wir richtig auf einem guten Wege. Da muss ich wirklich mal ein absolutes Lob aussprechen. Ich habe sowieso gemerkt, als ich mich damit beschäftigt habe, nochmal mit diesen Leitsätzen, dass sich seitdem so viel geändert hat, dass wir so an der Richtung so gewachsen sind und sich da so viel verändert hat. Das ist richtig klasse. Finde ich richtig gut. War auch nötig, aber ich finde es auch klasse, dass es passiert ist. Die Musik. Natürlich, ich komme mal nochmal auf unsere erste Erfahrung zurück, beziehungsweise die ich genannt habe, natürlich darf in einem indischen Restaurant auch indische Musik laufen. Ich finde das sogar eigentlich gut, ja, dass du auch ein bisschen die Kultur mitkriegst in ein Restaurant, wo du reingehst. Aber wem soll die Musik denn gefallen? Den Indern, die da arbeiten oder den Gästen, die da kommen? Und es gibt auch indische Musik, die auch für europäische Ohren durchaus hörbar ist und auch angenehm klingt. Und da muss ich drauf achten. Das ist doch keine Musik, damit ich den Kellner bespaße, sondern die Gäste. Die Gäste sind das Wichtigste bei einem Restaurant, oder? Finde ich auch. Bei uns ist die Musik keine Hintergrundmusik. Also ich kann aussuchen, was ich will. Bei Hintergrundmusik kann ich irgendwas aussuchen, da. Bei uns ist das was anderes. Bei uns ist Musik was anderes. Wir nutzen, beziehungsweise für uns ist Musik ein Teil der Anbetung. Vor Gott zu kommen und Gott unser Herz zu bringen. Ja? Sarah hat das vorhin auch schön ausgedrückt. Unsere Texte sind so häufig Gebete, die wir zu Gott bringen. Ja? Musik ist durchaus was anderes. Und für uns hat das Priorität, dass Musik nicht einfach nur beliebig ist, sondern wirklich zur Anbetung dient. Ja? Auch zur Verkündigung, aber vor allen Dingen auch zur Anbetung. Und dennoch dürfen wir uns beim Stil weiterentwickeln und der Zeit anpassen. Das hat nämlich nichts mit Anbetung zu tun oder nicht. Der Stil der Musik. Wir müssen nicht mehr die Musik von vor 50 Jahren spielen, tun wir ja auch nicht. Ne? Aber das ist nicht gesetzt und Gott sagt auch nicht, so ihr müsst noch die Musik machen vor 50 Jahren, sondern ihr dürft modern sein, ihr dürft euch der in dem Fall tatsächlich der Zeit anpassen. Ja? So, Moderation oder Gottesdienstleitung. Wozu braucht man das? Wir wissen doch sowieso, was läuft. Oder? Wozu braucht man Gottesdienstleitung? Es geht bei uns doch, eigentlich haben wir da eine richtige Liturgie oder ne, fast jeden Sonntag dasselbe. Wozu braucht man das? Du weißt, wie das läuft, wenn du hier Mitglied bist und schon immer und immer wieder kommst. Aber ein Gast weiß das nicht. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Ein Gast kann das ja gar nicht wissen. Woher denn? Du kennst die Gepflogenheiten nicht. Du weißt nicht, dass es beim Opfer um Geld geht. Opfer ist ein Ausdruck, ein kananäischer Ausdruck, ein Fachausdruck der Christen. An Opfer denke ich an Tieropfer, aber nicht an Geld. Das muss erklärt werden. Da sollte man vielleicht auch einen anderen Ausdruck für nehmen. Man darf durchaus Kollekte sagen, das ist zumindest in Deutschland bekannt. Ja, man kann auch sagen, wir sammeln Geld. Übrigens, nochmal so kurz danach, das ist nichts Weltliches. Eva, da muss ich dich mal korrigieren. Geld ist überhaupt nichts Weltliches. In dem Moment, wenn ich es Gott gebe, wird das heilig. Und es ist eine heilige Handlung, wenn ich meinem Gott Geld zur Verfügung stelle, damit er sein Reich bauen kann. Das ist eine heilige Handlung. Guckt mal in der Bibel, wie oft Jesus über Geld redet. Und er redet nicht negativ über Geld. Und er klassifiziert das auch nicht als weltlich ab. Natürlich lebt in dieser Welt, leben wir von Geld, gar keine Frage. Aber es ist nicht weltlich. Bei Gott, für Gott zur Verfügung gestellt, es hat überhaupt nichts mit Welt zu tun, im Gegenteil. Aber das nur mal so nebenher. Wenn wir in den Lobpreis gehen, für uns ist das ganz normal, das zu sagen. Ich sage das selber oft genug. Aber welcher Gast weiß, dass wir dann aufstehen und singen? Wo gehen wir denn hin, wenn wir in den Lobpreis gehen? Versteht ihr? Das ist für uns ein Fachausdruck. Aber wir denken da nicht drüber nach, weil wir wissen, was es bedeutet. Aber kein Gast weiß das. Und da müssen wir umdenken, auch von unserer Sprache her, so reden, dass es jeder versteht. Ja? Das waren nur so mal zwei Beispiele. Bei einem guten Inder, es gibt nicht nur schlechte, ich muss die Inder mal in Schutz nehmen hier, da waren wir in Hameln und da hat die Bedienung uns erstmal erklärt, was Schaf ist und wie scharf das eigentlich ist. Und dann hat sie sogar gesagt, sie hat uns was empfohlen, was für unseren europäischen Gaumen gut schmeckt. Ich weiß, Inder essen normalerweise so scharf, ich kann das nicht essen, das geht gar nicht. Und da gibt es sehr große Abstufungen. Und sie konnte uns das, und sie hat das von sich aus, nicht weil wir gefragt haben, sondern von sich aus hat sie das erklärt. Fand ich richtig klasse. Fühlst du dich als Gast so richtig angenommen, wertgeschätzt und auch wirklich informiert? Ja, da gehe ich gerne hin. Also muss die Predigt auch dem Gast schmecken, oder? Oder nur dem Gast schmecken? Weil ich weiß, man kann Restaurant nicht mit Gottesdienst vergleichen, absolut. Ja? Ich gehe in ein Restaurant, um gut zu essen und das soll mir auch schmecken. Wozu gehe ich in den Gottesdienst? Um Gott zu erleben, keine Frage. Aber da ist die Predigt ein großer Teil von. Was erwartest du, wenn du jetzt Mitglied bist, schon lange? Was erwartest du von der Predigt? Schwarzbrot, oder? Was Knackiges, wo du drüber nachdenken kannst, wo du tiefer reingehen kannst und graben kannst, vielleicht nochmal zu Hause. Ich weiß nicht, wer das von euch tut, wäre schon nicht schlecht. Aber ein Gast, der nicht viel Ahnung hat, der kann mit Schwarzbrot, also versuch mal einem Zweijährigen Schwarzbrot zu geben. Und ich meine jetzt Zweijährigen nicht abwertend, sondern im Gegenteil, wenn jemand als Gast kommt und einfach in der christlichen Szene keine Ahnung hat, wenig vom Glauben, vielleicht Jesus noch gar nicht richtig kennt, vom Essen her würde ich den dann als vielleicht sogar noch nicht mal geboren, aber wenn er gerade geboren ist, dem kannst du kein Schwarzbrot verabreichen. Wem muss also die Predigt schmecken? Die meisten, der Mehrheit? oder nur den Gästen? Wer ist das Wichtigste? Denk mal drüber nach. Wer ist das Wichtigste? Könnte man genau so sehen, Klaus. Das Wichtigste sind die Gäste. Dafür sind wir eigentlich da, für die Gäste sind wir da, damit sie Jesus kennenlernen. Aber eigentlich soll das Essen, also auch die Predigt, soll allen schmecken. Denk mal drüber nach. Denk mal einfach auf dieser Ebene des Essens. Wenn du Gäste einlädst und überlegst dir natürlich auch, was du anbietest, oder? Ne? Wenn du jetzt zum Essen einlädst, zum Kaffee einlädst, dann machst du dir Gedanken. So, wer verträgt vielleicht irgendwas nicht oder mag das nicht? Ja, gerade wenn du Gäste einlädst, die du kennst, dann weißt du, was die mögen und was sie nicht mögen. Und dann suchst du was aus, was die Gäste mögen, oder? Das ist doch der Vorrang. Aber natürlich darfst du auf Dinge dabei aussuchen, die du auch gerne selber isst. Ja? Und dann kommen nur die Sachen raus, die die nicht mögen, aber wenn wir suchen die Übereinstimmung. Also es darf mir schmecken, aber es darf auch sollte vor allen Dingen auch den Gästen schmecken. Und wenn es dem Koch in einem Restaurant genauso gut schmeckt wie den Gästen, die da kommen, dann ist das Beste. Weil wenn der Koch etwas kocht, was er nicht mag, dann wird er auch keine Liebe und kein Engagement da reinlegen. Also der Koch muss auch begeistert sein von seinem Essen und dann wird er auch seinen Gästen was servieren, was die mögen. Ja? Das war in diesem Braunschweiger indischen Restaurant nicht der Fall. Also ich weiß nicht, ob der das mochte, aber naja, man merkte nicht unbedingt so, dass er mit Begeisterung kochte. So, also muss die Predigt allen schmecken. Und ich muss darauf achten, dass es möglichst wirklich für jeden ist, nicht nur für die Christen. Das fällt mir manchmal schwer, weil die meisten sind unsere Mitglieder und Gäste sind wenig. Und dann fällt mir das manchmal schwer. Und ich muss darauf achten, ich muss gucken, dass das auch so ist. So, und es soll nicht nur schmecken, es soll auch gesund und gehaltvoll sein. Es soll die Wahrheit sein. Ja, das gehört auch dazu. Also, als gute Gastgeber sind uns unsere Gäste besonders wichtig. Da achten wir drauf. Und das gilt auch für die geistige Speise. Das gilt auch nach der geistlichen Speise, wenn es ums Essen und Trinken geht. Wir bieten nach dem Gottesdienst ja immer Kaffee und Kuchen an. Meistens nicht unbedingt immer Kuchen, manchmal auch Kekse, wie auch immer, aber was zu essen. Und bei uns zu Hause galt das schon immer als gute Sitte, dass die Gäste immer zuerst bedient wurden und zuerst was kriegten. Also selbst wenn wir auf die Teller aufgetan haben, die Gäste kriegen immer zuerst. Das dürfen wir auch nachher beim Kaffee trinken dran denken. Und kein Gast, stell dir mal vor, du lädst Gäste ein und kümmerst dich nicht drum. Kannst du dir das vorstellen? Nee, ne? Wird uns gar nicht erst in den Sinn kommen. Ich lade doch Gäste ein, damit ich mit ihnen Zeit habe. Ja? So, wir laden Gäste ein und nachher lassen wir sie alleine sitzen. Nein, tun wir nicht. Wir setzen uns dazu, wir unterhalten uns, wir möchten gerne wissen, wie es ihnen gefallen hat, ja, und so weiter. Wir kommen mit ihnen ins Gespräch, das gehört dazu. Also, ich habe jetzt mal so ein bisschen was gesagt, worauf es ankommt. Und wir mussten vor 7 Jahren, wir haben angefangen umzudenken, mussten neu uns in Frage stellen, ob wir das, was wir machen, richtig machen und gut machen. Warum machen wir das so? Was ist eigentlich unser Auftrag als Gemeinde? Ja? Wozu sind wir da? Und dieses Umdenken hat stattgefunden. Von einer Gemeinde, die sich selbst genug war, haben wir uns verändert in eine Gemeinde, die ein guter Gastgeber geworden ist. Das kann ich wirklich so sagen. Wir sind inzwischen gute Gastgeber. Ja? Und unser Ziel ist tatsächlich, indem wir gute Gastgeber sind, dass Gäste sich wohlfühlen und Jesus kennenlernen bei uns. Das ist unser Ziel. Ja, natürlich dürfen sie sich auch einfach wohlfühlen und wieder gehen, aber unser Ziel ist, dass sie Jesus kennenlernen. Und sie begegnen erstmal uns, Also, wenn Sie bei uns schon schlechte Erfahrungen machen, dann werden Sie gar nicht erst weitergehen und Jesus kennenlernen. Aber wenn wir bei uns gute Erfahrungen machen und wir freundlich mit Ihnen umgehen, dann werden Sie auch gerne Jesus kennenlernen wollen. Sonst sagen Sie, nee, die Christen, wenn die so sind wie Jesus, dann will ich diesen Jesus gar nicht erst kennenlernen. Das wäre ein schlechtes Vorbild. Ja? Sie sollen an uns sehen, wie Jesus uns verändert hat und wie gut Jesus ist. Wenn Menschen Jesus nicht kennenlernen, weil sie uns nicht finden können, dann haben wir was falsch gemacht, nicht die Gäste. Wenn sie zu uns kommen und Jesus nicht erleben, weil sie sich nicht wohlfühlen, dann haben wir versagt. Nicht Jesus versagt, wir haben versagt. Wer braucht ein indisches Restaurant, das seine Gäste nicht vom indischen Essen begeistern kann? Wer braucht eine christliche Gemeinde, die Menschen nicht von Jesus, von Christus begeistern kann? Ja? Wir sind eine christliche Gemeinde. Wenn wir Menschen nicht von Christus begeistern können, wer denn sonst? Wo sollen sie denn Christus kennenlernen? Wir sind nicht dazu da, als die abgesonderten Heiligen auf das ewige Leben zu warten. Wir sind berufen, die zu gewinnen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist unser Auftrag. Und dieses Umdenken, das gleiche Umdenken musste Jesus bei den Frommen auch erstmal anstoßen. Das ist kein neues Phänomen bei uns, sondern das musste Jesus bei den Frommen damals genauso anstoßen. Die waren nämlich genauso drauf. Die waren sich auch selbst genug. Als Jesus Matthäus trifft, Matthäus den Zöllner, da trifft er bei den Pharisäern auf großes Unverständnis. Ich lese mal Matthäus 9, 10 bis 13. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Rabbi sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort gemeint ist: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die Pharisäer waren darauf bedacht, nach Gottes Geboten zu leben, um möglichst kein einziges Gebot in irgendeiner Weise zu übertreten. Sie wollten sich nicht verunreinigen. Es ging ihnen um ihr Heil. Ich will gerettet werden. Und deswegen halte ich mich von allem fern, was mich in irgendeiner Weise davon abbringen könnte. Natürlich auch von allen Zöllnern und Sündern. Das sind ja Sünder, die könnten mich ja in irgendeiner Weise verunreinigen, also bloß weg. Jesus sagt, dass sie damit ihren Auftrag verfehlen. Sie sind nicht hier auf der Erde, um sich selbst nur heil zu machen. Das kann sowieso nur Gott. Das können wir gar nicht. Ja? Aber sie waren um ihr Heil besorgt und wollten das mit aller Gewalt festhalten. Ihr Auftrag ist, sich um das Heil der anderen zu kümmern. Nicht um ihr eigenes, sondern um das Heil der anderen. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir auch selber unser Heil. Jesus war da vollkommen anders. Jesus hatte diesen Auftrag verinnerlicht, deswegen ist er überhaupt hier auf die Erde gekommen. Und er hatte keine Angst, sich bei Sündern anzustecken. Das ist ja nur ein Beispiel, das sehen wir immer wieder, dass Jesus überhaupt keine Angst hatte, sich mit Menschen zu halten, die ihn noch nicht kannten oder die Gott fern waren, auf Sünder zugegangen sind, hatte er überhaupt keine Angst, sich zu verunreinigen. Warum auch? Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um Menschen aus der Hölle zu retten. Das war sein Lebensziel. Er hat sein Leben eingesetzt, um diese Menschen, die Gott noch nicht kannten, zu retten. Er ist freiwillig dafür ans Kreuz gegangen. Hat sein Leben hingegeben, ist freiwillig gestorben am Kreuz. Eine der schlimmsten der Hinrichtungen, die es zu der damaligen Zeit gab. Weil man hing da lebend noch stundenlang, bevor man gestorben ist. Und das hat Jesus auf sich genommen, nicht um sich selber zu retten, sondern um andere zu retten. Um uns zu retten. Wir wären verloren gewesen, ohne dass er das getan hätte. Das war sein Auftrag, das war seine Bestimmung. Und Gott hat ihn aufgeweckt. Er brauchte nicht, um sein eigenes Heil zu sorgen. Er hatte keine Angst davor, dass er tot blieb, nachdem er am Kreuz gestorben war. Er hatte keine Angst davor. Er wusste, ich werde gerettet, weil mein Vater wird mich auferwecken. Und er hat es getan. Und er hat ihn als König eingesetzt. Deswegen, er brauchte keine Angst davor zu haben, sich mit Sündern zu verunreinigen, weil er ist dahin gegangen, um sie zu retten. Und wenn ich nicht mit ihnen rede, wenn ich mit demjenigen nicht rede, der Jesus noch nicht kennt, wie will ich ihn dann retten? Wie will ich ihn dann zu Jesus führen? Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Wir müssen uns nicht abschotten, so wie die Mönche, ne? Schön ins Kloster, damit nichts von der Welt an uns kommt. Ja, wir sollen der Welt nicht gleich werden. Aber dafür haben den Heiligen Geist, dass er uns davor bewahrt, auch vor Sünde. Er hat uns die Kraft gegeben, der Sünde zu widerstehen. Deswegen dürfen wir in dieser Welt leben, dürfen wir auch mit Menschen in Kontakt kommen, die nicht heilig sind. Ja? Die machen uns nicht unrein. Wir laden Menschen ein, weil wir den gleichen Auftrag haben wie Jesus. Wir laden Menschen ein, sind gute Gastgeber, damit Menschen Jesus kennenlernen. Deswegen haben wir diesen Raum gemietet, bauen jeden Sonntag auf und nach dem Gottesdienst auch wieder ab. Weil wir dir von Jesus erzählen wollen. Weil wir Menschen von Jesus erzählen wollen. Und deswegen machen wir das. Wir können uns auch irgendwo sonst wo treffen. Wir müssen diesen Aufwand nicht treiben. Aber wir wollen das. Wir haben uns entschieden, das zu tun. Wir haben uns entschieden, unser Leben einzusetzen, unsere Zeit einzusetzen, damit Menschen Jesus finden. Also wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, dann nimm diese Gelegenheit wahr und frag uns aus. Fordere uns heraus. Egal, wen du fragst. Kann natürlich passieren, dass du jemanden triffst, der sagt, nee, ich bin noch selber noch kein Christ, mich darfst du nicht fragen. Dann such dir den Nächsten. Aber fordere uns heraus. Frag uns Löcher in den Bauch. Das tut uns gut. Selbst wenn wir nicht auf Anhieb eine Antwort finden, dann denken wir mal drüber nach. Frag uns Löcher im Bauch, das darfst du. Fordere uns heraus. Prüf uns. Prüf uns, ob wir von Jesus begeistert sind. Manchmal sehen wir nicht so aus, und trotzdem sehen wir begeistert von Jesus. Prüf uns da drin. Bohr nach. Frag auch nach den schwierigen Zeiten. Es sind nicht nur alles tolle Sachen. Und trotzdem sind wir von Jesus begeistert. Frag nach. Und jetzt noch ein kleiner Tipp an uns Gemeindemitglieder. Nächste Woche, habt ihr gehört, ist Taufe, nicht hier, sondern in der Erlöserkirche. Und wer die Erlöserkirche kennt, der weiß, dass da ganz wenig Parkplätze sind. Und ich bin ja schon mal auf Parkplätze eben eingegangen. Wir sind Gastgeber in der Erlöserkirche, auch wenn das Gemeindehaus nicht uns gehört. Wir sind Gastgeber dort. Wo parkt ihr denn? Der Parkplatz vom Haus bleibt den Gästen übrig. Und es sind Gäste eingeladen, es werden Gäste kommen, ganz sicher. Saskia hat ihre ganze Familie eingeladen. Und da sind ein paar Gäste bei, die Jesus noch nicht kennen. Also gute Vorbilder. Wisst ihr, dass oben an der Straße ein Rewe ist? Und der hat viele Parkplätze. Und wisst ihr, wie weit das ist? Man denkt ja immer, das muss sein, wer weiß, wie lange gehen. Es sind keine 4 Minuten Weg. Wir gehen manchmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde spazieren. Aber 4 Minuten Fußweg vom Parkplatz zum Gemeindehaus, das ist zu viel? Eigentlich so ein Blödsinn, ne? Wenn man sich das überlegt. Also nur so ein kleiner Tipp. Wir sind gute Gastgeber. Amen. Und so soll es sein, auch nächste Woche.